Mein Name ist Thun Nguyen.
Ich bin stellvertretende Direktorin des Chapter Law Centers, dem europäischen Think Tank in Berlin.
Und ich freue mich, heute mit meinen beiden Kollegen zu sprechen. Hallo Sebastian.
Hallo Nicole.
Hallo Daniel.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Hallo, schön hier zu sein.
Hallo, ich freue mich auch.
Ich freue mich auch sehr, Thun.
Hallo Thun.
Hallo Thun, ich freue mich auch sehr. Ich bin großer Fan von EU2Go. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Johannes.
Hallo Thun.
Die Diagnose da war, dass Europa vier Probleme hat.
Die EVP wiederum hat sich hinter Fito gestellt.
Zöller sind natürlich immer relativ aggressives Mittel.
Dann ist das natürlich kein gutes Zeichen, wenn Rechtsstaatlichkeit und Demokratie dann im Gegenzug in der EU verkauft wird für die Erweiterung.
Kapitalmarktunion, Savings und Investment.
Grüne Taxonomie.
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie.
Der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus.
Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums.
Der mehrjährige Finanzrahmen.
Das Initiativrecht für das Europäische Parlament.
Die europäische Außen- und Sicherheitspolitik.
GDIP, NZIA, CRMA, das ist so.
Die das halt so machen.
Ja. Völlig irre.
Also die Frage, ob die Zukunftskonferenz eine Zukunft hat.
Das Thema EU-Reform, obwohl die Zukunftskonferenz lief, war in den politischen Gremien, sag ich mal, von sehr geringem Enthusiasmus begleitet, um es mal diplomatisch auszudrücken.
Aber so 3% Defizit, also 3% Neuverschuldung im Jahr, das klingt doch irgendwie gar nicht so schlecht. Nehmen wir doch das.
Aber diese Komplexität ist nicht nur für uns unangenehm, sondern es macht es auch sehr schwierig zu verstehen, welche Regeln eigentlich gerade gelten.
Tatsächlich ist es ziemlich verrückt.
Es ist gut, wenn es um europäische Themen geht und die Bürgerinnen und Bürger wirkliche Wahlmöglichkeiten haben.
Vielleicht kannst du das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal unterbrechen.
Ja, mit so einer guten Antwort kann ich nicht konkurrieren, aber...
Das wurde uns damals rausgestrichen als Begriff, aber jetzt kann ich es im Podcast nochmal benutzen. ich glaube, was nochmal wichtig ist, deutlich zu machen, ist, also wie knapp das war. Ne?
Glaubst du denn, dass die Mitgliedstaaten sich da zusammenraufen werden?
Das könnte problematisch werden für die EU.
Welche Note würdest du ihr geben?
7.
In welchem Notensystem bist du?
Eine Sache, die ich immer noch bereue, dass wir es in diesem ganzen Jahr nicht geschafft haben, unsere Dachgartenparty zu machen.
In einem Wort, ja.
Ja, in einem Wort.
Also meine klare Antwort ist jein. Das war mehr als ein Wort. Eine Bumsansage.
Ich glaube, hier müssen wir auch den Podcast beenden.
Tatsächlich kann ich mich dann jetzt in den Italienurlaub verabschieden.
War das wirklich so historisch, wie alle gesagt haben?
So wie ihr sicher schon erkannt habt, war das ein Best-of von 49 Folgen EU2Go, dem Podcast für Europapolitik. Denn heute nehmen wir eine ganz besondere Folge auf, nämlich unsere 50. Folge mit einem Live-Publikum an der Hertie School in Berlin. Wir haben heute den 5. Mai. Das ist nicht nur der Beginn der Europawoche, sondern auch einen Tag, bevor der neue Bundeskanzler gewählt und der Tag, an dem die letzten Kabinettsmitglieder vorgestellt wurden. Das perfekte Datum, um Europa mit bundespolitischen Fragen zusammenzubringen. Und genau darum soll es heute gehen. Um die neue Bundesregierung, was sie für Europa bedeutet und vor allem, was Europa von der neuen Regierung erwartet. Mein Name ist Thun Nguyen, ich bin stellvertretende Direktorin des Chapter Law Centers in Berlin und ich freue mich sehr, dass ich heute im Live-Studio sitze mit Johannes Lindner, unserem Direktor, und einem ganz besonderen Gast für die 50. Folge, Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments und SPD-Chefverhandlerin für Europa in den Koalitionsverhandlungen. Hallo Katharina und Johannes.
Hallo.
Hallo Thun.
So, bevor wir einen Blick auf die Bundesregierung werfen, möchten wir nochmal einen ganz kurzen Rückblick auf EU2Go schauen. Und zwar, ich erinnere mich noch ganz gut an die erste Folge, die Idee, die wir im Sommer 2020 hatten mit dem Podcast, wie wir denn unsere europapolitischen Analysen auch während der Pandemie quasi mit dem deutschsprachigen Publikum teilen können. Und wir hatten ehrlicherweise alle gar nicht so viel Ahnung von Podcasts, wussten nicht, wie es geht oder wie lange es diesen Podcast eigentlich geben würde. Und die erste Folge kam dann mit Lukas Guttenberg, unserem ehemaligen Vizedirektor, zum EU-Haushalt im Oktober 2020. Seitdem haben wir 48 andere Folgen aufgenommen zu einer Reihe von EU-Themen, Rechtsstaatlichkeit, Migration, Finanz, Wirtschaft, Verteidigung, Geoökonomie und viele der Gäste in unserem Podcast sitzen auch heute hier. Wir hatten nämlich auch eine Reihe von ganz tollen Gästen, interne Fellows, aber auch externe Gäste, unter anderem den Europaabgeordneten Damian Böselager, den ESM-Chefökonomen Rolf Strauch, Europastaatsministerin Anna Löhmann und natürlich heute Katharina Barley, die auch Mitglied in unserem Beirat ist.
Ich freue mich auch sehr, dich, Katharina, hier begrüßen zu dürfen. Wir haben ja
auch einen sehr schönen Zusammenschnitt der letzten 49 Folgen gesehen, was nicht ganz rübergekommen sind. Wir hatten auch ein paar echt schöne Titel. Also wenn ich mir angucke, zum Beispiel Folge 31, der Inflations-Reduction Act, Klimabums oder Kampfansage oder die neue Kommission von Weberschen Mehrheiten und spanischen Revolten. Aber ich würde sagen, wer auch hervorgehoben werden muss, jetzt heute zur 50. Folge, bist du, Tu, als wirklich disziplinierter und disziplinierender Host, uns alle Fellows immer einbezogen und wir alle mussten auch ran und ein bisschen fühlte sich das manchmal an wie bei der Kelly Family. Wer war noch nicht dran? Wer muss rein in den Podcast? Aber es hat dann, glaube ich, immer denen, die dabei waren, auch Spaß gemacht. Und ich habe mal rumgehört bei meinen auch Freunden und eine gute Freundin von mir, die wirklich eine treue Hörerin geworden ist, die hat so drei Punkte gemacht, die ich irgendwie ganz schön fand. Das erste, dass sie sagte, diese Gesprächsatmosphäre ist was Besonderes und auch gerade das eben nicht alle einer Meinung sind und man kriegt irgendwie Einschätzungen und Einblicke, die man so aus der Tagespresse und aus den Medien letztlich nicht so ohne weiteres bekommt. Und das dritte ist, dass es relativ uneitel und irgendwie verständlich ist. Also auch für Sie jetzt, für die Freundin von mir, die sagte, ich bin eigentlich überhaupt keine EU-Expertin, ich fühle mich irgendwie mitgenommen und kann da auch gut folgen. Und das ist, glaube ich, das, was auch der Plan von uns war und ist, zu sagen, wir können Europapolitik auch über die Community, über die Bubble hinaus vermitteln und Europapolitik kann auch spannend sein.
Ja, und vor allem kann das Zusammenspiel zwischen Berlin und Brüssel sehr spannend sein. Und damit dann zum Thema unserer heutigen Folge. Morgen wird der neue Bundeskanzler gewählt. Wir haben heute die letzten Kabinettsmitglieder aus der SPD vorgestellt bekommen. Alle Augen sind auf den Bundestag gerichtet und auf diese neue Regierung. Deswegen erstmal die Frage an dich, Katharina. Du bist ja gestern aus Brüssel angereist. Wie schauen denn dort alle jetzt auf Berlin, auf die neue Regierung, auf das Merz-Kabinett?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier Jubiläumsgast sein darf. Und ich muss sagen, Europapolitik ist immer spannend. Europapolitik kann auch spannend sein. Das finde ich ja fast eher abschneidend. Also es sind, glaube ich, alle echt froh, dass diese Hängepartie jetzt erstmal vorbei ist. Das ist ja immer so, wenn klar ist, dass einer nicht weitermacht und ein neuer kommt, dass dann so eine Periode dazwischen liegt, wo nicht mehr so viel geht. Und gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, mit auch dem Regierungswechsel in den USA zum Beispiel, mit den Entwicklungen zur Ukraine, allem, was mit Verteidigung zu tun hat, was wir gerade alles auf dem Schirm haben. Also da ist schon gut, dass wir jetzt ab morgen dann wieder mit einer Regierung auf dem Platz sind, wo auch klar ist, die wird jetzt für die nächsten 4 Jahre Entscheidungen treffen und umsetzen. Und ansonsten nehme ich in Brüssel ein bisschen was Ähnliches wahr wie auch hier, nämlich, dass alle so ein bisschen gespannt sind, wie Friedrich Merz sich denn aufstellen wird und wie er so sein wird einfach, weil ihn ja noch niemand in einer exekutiven Funktion, in einer Regierungsfunktion oder was Ähnlichem erlebt hat. Und ich bin da total gespannt drauf. Ich kenne ja nun auch die Ratssicht, natürlich nur Ministerräte, aber das ist schon eine ziemlich spannende Geschichte und ich freue mich schon drauf zu hören, wie er da eintaucht. Er war ja mal Europaabgeordneter, den Bereich kennt er, aber der Rat, das wird schon spannend.
Jetzt bekommen wir also die neue Regierung mit einem Bundeskanzler, den noch niemand so richtig kennt, der noch keine Exekutiverfahrung hat. Gleichzeitig sind die Herausforderungen, die auf Europa zukommen, aber riesig. Was werden denn die wichtigsten Aufgaben für den neuen Kanzler Merz, Johannes?
Also ich glaube, also ich sehe das ähnlich wie Katharina, dass die jetzt beweisen müssen und auch Merz speziell beweisen muss, dass er das kann. Ich würde schon sagen, dass mit dieser schnellen Reform der Schuldenbremse und dem Sondervermögen, dass das viel Applaus in Europa gebracht hat und dass es auch gezeigt hat, dass diese Koalition schon sehr schnell auch die Herausforderung erkannt hat. Aber man muss halt gucken, ob die das jetzt auch auf der europäischen Ebene nochmal machen. Und da sind die Ankündigungen jetzt mit dem schnellen Treffen Tusk und Macron und auch nach Brüssel sicher wichtig, auch um Vertrauen, also symbolisch und auch um Vertrauen aufzubauen. Aber dann sollte, glaube ich, relativ schnell auch ein relativ konkreter Plan eben vorgelegt werden. Und aus meiner Sicht wäre es am besten, einen Plan zu haben, der auch verschiedene Politikbereiche mit beinhaltet. Aber ich glaube, der dringendste wird sein, die Verteidigungspolitik ordentlich aufzustellen. Und zwar nicht nur national, sondern eben auch europäisch, weil im Juni der NATO-Gipfel ist. Und da wird, glaube ich, wirklich das die große Chance sein, für die Europäer zu beweisen, auch gegenüber Trump zu beweisen, dass sie bereit sind, eben für den Kontinent eigene Verantwortung zu übernehmen. Aber vielleicht ein zusätzlicher Punkt noch. Ich finde, die innenpolitische Voraussetzung für Führungsrolle wird häufig unterschätzt. Denn man muss letztlich auch die Bevölkerung, aber auch die Fraktionen mitnehmen. Und das ist beispielsweise auf der CDU-CSU-Seite eine Fraktion, die lange in Opposition war. Aber das heißt mitnehmen, sich auch von so liebgewonnenen Positionen unter Umständen zu lösen, auch mitnehmen in Fragen der Finanzierung von Europa. Das hat Kohl auch zum Teil gemacht, hat gesagt, als Führungsrolle in Europa bedeutet unter Umständen auch vielleicht den Löwenanteil zu bezahlen. Also das sind auch wichtige Debatten, die man innenpolitisch führen muss, weil man kann nicht quasi außenpolitisch und europapolitisch brillieren, wenn man in Innenpolitik nicht die Leute hinter sich hat.
Jetzt hat Johannes schon die Führungsrolle Deutschlands in Europa angesprochen. Das war ja auch ein Punkt, mit dem Friedrich Merz sehr viel Wahlkampf gemacht hat. Aus Brüsseler Perspektive oder aus der Perspektive des Europäischen Parlaments, wo würdest du sagen, wird denn jetzt, also in welchen Bereichen wird jetzt Handlungsfähigkeit, aber auch Führung von der deutschen Regierung erwartet?
Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit. Also gerade im Bereich Verteidigung, ne? Dann hieß es so, jetzt haben wir das Geld und jetzt wird also Deutschland da die Führungsrolle übernehmen und dann, jetzt ist dann Deutschland wieder auf dem Platz und Polen und Frankreich und dann wird Deutschland wieder die Führungsrolle übernehmen. Ich bin da wirklich Europäerin durch und durch. Also für mich ist erstmal wichtig, dass sich da alle auf Augenhöhe begegnen und versuchen, da was miteinander zu kriegen. Wir müssen da nicht immer die Führungsrolle haben. Und ich finde gerade im Bereich Verteidigung, wenn man guckt, wo wir herkommen und wo jetzt andere Länder militärische Traditionen haben, Frankreich natürlich vor allem, die wir nicht haben. Ich finde, es muss auch nicht immer so sein, dass Deutschland bei allem die Führungsrolle hat. Wir müssen immer präsent sein und wir müssen immer natürlich so eine Art Dreh- und Angelpunkt sein, mit idealerweise mit Frankreich und Polen zusammen. Aber so, das ist jetzt der kleine Vorrede. Also wo wir sicherlich Vorreiter und Führungsmacht sein müssen, ist der wirtschaftliche Bereich. Also der Bereich, ganze Bereich Competitiveness, Wettbewerbsfähigkeit, das ist das, wo alle auf Deutschland schauen, natürlich auf Deutschland schauen. Wir sind bei weitem die stärkste Volkswirtschaft. Und davon hängt natürlich riesig viel ab. Und deswegen waren alle auch froh über dieses Investitionspaket, Infrastrukturpaket. Wobei natürlich dann da auch immer so ein kleiner Unterton reinkommt. Naja, ihr mit den tiefen Taschen in Deutschland, ihr könnt immer noch von irgendwoher Geld holen. Wir können das nicht. Andere Länder können das nicht. Und dann ist natürlich die Sorge auch immer, dass sich der Abstand vergrößert. Deutschland vorneweg und andere, die eben nicht so viel investieren können. Aber gerade wenn es dann um Buy European oder bei German geht, ne? Da hören alle auch ganz genau hin, was da eigentlich jetzt so genau angedacht ist. Also es ist schon auch wichtig, dass wir da unsere europäischen Partnerinnen und Partner echt mitnehmen und sagen, das ist unerlässlich, dass wir das tun und es wird euch auch allen zugutekommen und wir werden auch nicht versuchen, das jetzt nur auf uns, den Nutzen auf uns zu beschränken, sondern wir wollen da auch Impulse für ganz Europa geben, gerade zum Beispiel in dem Bereich Digitales. Also da werden wir große Investitionen brauchen, aber da müssen wir eben gucken, dass wir nicht nur die Gigafactories subventionieren, sondern dass es auch um Startups geht, die ja überall in Europa sich ansiedeln und dass wir also quasi den Grundstock legen, damit sich überall so ein digitales Biotop dann entwickeln kann.
Ich glaube, auf die europäische Wirtschaft kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen, aber ich möchte davor vielleicht einmal einen allgemeineren Blick auf die Koalition, den Koalitionsvertrag werfen. Katharina, du bist ja nicht nur die Vizepräsidentin des Europaparlaments, sondern warst auch SPD-Chefverhandlerin für Europa in den Koalitionsverhandlungen, hast also maßgeblich das Europakapitel mitverhandelt. Wie zufrieden bist du mit der finalen Version? Wo wird die Bundesregierung besonders stark sein in Europapolitik und wo, glaubst du, muss sie ihre europapolitische Strategie vielleicht noch finden?
Also ich muss sagen, das war eine wirklich gute Verhandlung. Das waren meine dritten Koalitionsverhandlungen jetzt, die zweite als Verhandlungsführerin. Und das war, also wie es ja immer ist, wie es hier wahrscheinlich auch ist, wenn Leute zusammenkommen, die ja sich als Europäer verstehen und Europäerinnen und dann Herz für haben, dann hat man schon mal so eine gemeinsame Basis. Und dann sind die Meinungsverschiedenheiten punktueller und sie sind auch meistens nicht so fundamental. Und so war das da auch. Jetzt ist das ja nachher nicht nach Verhandlungsgruppen aufgeschrieben worden, sondern da ist ein großer Koalitionsvertrag draus geworden. Deswegen kann man nicht überall noch genau feststellen, was jetzt von uns war. Und ich muss dazu auch sagen, leider konnten wir nicht alles, was europapolitisch wichtig ist, auch bei uns behalten. Natürlich ist so ein Thema wie Migration dann nachher in Inneres gewandert, Soziales. Wir haben den Begriff Soziales Europa reingekriegt, aber ansonsten wurde das in der entsprechenden Arbeitsgruppe verhandelt. Also wir haben nicht alles abgedeckt, was ich schade finde. Ich glaube zum Beispiel beim Thema Migration hätten wir wahrscheinlich einen ganz anderen Sound reingekriegt. Aber however, natürlich haben wir auch Punkte gehabt, wo wir auseinanderlagen. Das war vor allen Dingen natürlich Finanzierung, Fiskalpolitik und so weiter. Aber auch da haben wir Formulierungen gefunden, mit denen man gut arbeiten kann, finde ich. Und ja, ich glaube, dass wir es geschafft haben, diesen insgesamt proeuropäischen Duktus durchzubekommen. Und worüber ich mich eigentlich am meisten freue, wofür ich auch schon beim letzten Mal gekämpft habe, ist, dass Europa eben sich nicht nur auf das Europakapitel beschränkt, sondern sich wirklich durchzieht. Dass bei jeder Frage und bei jeder Arbeitsgruppe auch geschaut worden ist, wo ist eigentlich die europäische Perspektive. Wir auch gefragt worden sind von den anderen Arbeitsgruppen. Wir zum Teil Mitglieder entliehen haben, die also wirklich physisch dann in eine andere Arbeitsgruppe gegangen sind und da Expertise zugeliefert haben. Und das sollte es eigentlich sein. Ne? Ich habe immer dagegen gekämpft, wir klatschen Europa irgendwo, ob es dann am Anfang ist oder ans Ende. Eigentlich muss das quer durch sein. Und das ist uns diesmal sehr gut gelungen, finde ich.
Johannes, wir haben ja auch mit Yannick, unserem Kollegen, ein Papier geschrieben, wo wir auch tatsächlich den ganzen Koalitionsvertrag auf europapolitische Fragen analysiert haben. Falls sich jemand dafür interessiert, gibt es das Papier auf unserer Webseite. Aber ich möchte doch noch mal ganz kurz hier auf die Migration eingehen, Katharina, weil du es auch erwähnt hast. Und für mich bleibt das ja weiterhin die offene Flanke, wenn es um den europäischen Spirit geht, der neuen Regierung. Weil ich finde es etwas widersprüchlich, auf der einen Seite der große Europäer oder die große europäische Koalition sein zu wollen, auf der anderen Seite aber bei Migration auf nationale Alleingänge und naja schon europarechtswidrige Maßnahmen zu setzen. Und es mag ja sein, dass eine striktere Migrationspolitik jetzt europapolitischer Konsens ist, aber eben nicht durch nationale Alleingänge. Das haben wir auch von den europäischen Partnern schon gehört, dass sie verstärkte Grenzkontrollen nicht befürworten. Deswegen würde mich doch nochmal interessieren, wie du eigentlich den Migrationsteil jetzt bewertest im Koalitionsvertrag.
Ja, ich glaube, es ist schon durchgeklungen. Wenn wir den geschrieben hätten, hätte er wahrscheinlich anders ausgesehen. Ich bin damit nicht überall glücklich. Natürlich steht dieser Vorbehalt, dass es mit Europarecht vereinbar sein muss, ja über allem. Das ist völlig klar. Ich glaube, es steht auch irgendwo ausdrücklich drin. Und dann kann man da auch was reinschreiben, wo man dann sagt, naja gut, dann zeigt uns mal, wie ihr es ausgestalten wollt, weil da sind eben bestimmte Limits. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, ich war ja Justizministerin, als Horst Seehofer Innenminister war. Und da haben wir auch unsere Gespräche gehabt. Und meine Erfahrung zumindest mit Horst Seehofer war, dass wenn man dann zusammensaß und wirklich versucht hat, Dinge konkret zu machen, ich erinnere mich da an viele Verhandlungsrunden mit Hubertus Heil, wenn es um Regelungen für die Arbeitsaufnahme ging, dass das am Ende sehr, sehr vernünftig war. Und ich hoffe ein bisschen, das ist jetzt wieder ein CSU-Minister, dass dann so die Rhetorik unheimlich martialisch ist und dann, wenn es an die konkrete Ausarbeitung geht, dass es dann hoffentlich alles ein bisschen runtergezoomt wird. Ich habe es nie ganz verstanden. Ich lebe ja in einem Grenzland. Ich habe 30 Jahre in einer Umgebung gewohnt, wo 200.000 Menschen jeden Tag nur zur Arbeitsaufnahme die Grenzen überquert haben. Nur um zu arbeiten. Da kommen die ganzen anderen ja noch oben drauf. Und Bayern liegt ja nun auch an der deutschen Außengrenze. Das kann, also bei mir zu Hause sagen auch die Konservativen, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ne? Also ich hoffe, dass es in der Realität etwas anders aussieht. Und ich hoffe auch, dass klar wird, je mehr wir auf diesem Migrationsthema in dieser Art und Weise rumreiten, das hilft weder den Konservativen noch uns. Das ist, hilft einzig und allein den extremen Kräften, wenn man so tut, als erstens, als wäre die Migration die Mutter aller Probleme und zweitens, als könne man das lösen. Also ich war auf dem Kirchentag letzte Woche und da kam nach einer wirklich tollen Diskussion kam ein Mann auf mich zu, ganz aufgeregt und sagte, wir kriegen das nur in den Griff mit den Rechtsextremen, wenn wir jetzt mal 3 Jahre Migration total stoppen. Keine Migration mehr, null. Nur so kriegen wir das noch hin. Brauche ich ja hier keinem erklären, dass das völlig irre ist. Also weder sinnvoll noch praktikabel. Aber wenn wir an dem Punkt sind, dann können wir nur immer nur verlieren mit dem Thema. Wenn wir es nicht schaffen, vernünftig sowohl die positiven Seiten von Migration viel stärker herauszustellen, auch die Normalität von Migration. Wir sind Europa, wir sind entstanden durch Migration. Hier gibt es doch keinen, der, es ist ja nur eine Frage, wie viele Generationen man zurückgehen muss, damit man Migrationsgeschichte findet. Und wir haben davon unendlich profitiert. Und dann gibt es einige Felder und einige Punkte, wo wir Probleme haben und die müssen wir lösen. Wenn wir dieses Narrativ nicht hinkriegen, dann können wir machen, was wir wollen. Dann gibt es da nur Verlierer.
Auf die AfD und den Umgang mit der AfD kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, weil da ja auch ein ganz interessanter Satz im Koalitionsvertrag zusteht. Aber nochmal zu den europapolitischen Themen. Katharina hat es gerade erwähnt, dass es vielleicht bei der Finanz- und Fiskalpolitik nicht immer, dass beide Koalitionspartner nicht immer auf dem gleichen Nenner waren. Johannes, wie schaust du denn auf Wirtschaft und Finanzen aus europapolitischer Perspektive?
Mein Eindruck war, und da würde mich interessieren, wie du das auch erlebt hast, ist es natürlich so eine Koalitionsverhandlung, ist auch so ein bisschen wie so ein Team-Retreat, oder? So ein bisschen so eine Vorbereitung auf das Zusammenkommen zweier ja erstmal im Wahlkampf sehr gegensätzlichen Parteien oder dreier Parteien. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist das, was da rausgekommen ist, insofern ganz gut, weil es wenig Türen zuschließt, also eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, es lässt auch einige Fragen offen. Also ich nehme mal 3 vielleicht Themen, die du ja auch angesprochen hattest, die sehr relevant sind. Das ist der EU-Haushalt, das ist der Bereich privates Kapital und der Bereich Fiskaldisziplin oder Fiskalregeln. Und beim EU-Haushalt muss man sagen, da wird auf der einen Seite gesagt, der Status quo ist in der Form nicht zu halten. Wir brauchen eine EU-Reform, also eine Reform des EU-Haushalts. Wir müssen ja auch die Schulden für Next Generation EU zurückzahlen. Auf der anderen Seite, wenn man dann den Teil zur Regionalpolitik liest, wenn man dann den Teil zur Agrarpolitik liest, das ist auch, das riecht nicht sehr nach Reform. Und das sind die beiden Hauptblöcke des Haushalts. Zu dem Thema Schulden ist nichts ausgeschlossen worden. Das heißt, man hat auch da keine Tür zugemacht. Aber es ist auch nicht klar gesagt worden, wie man da jetzt weiter vorangehen möchte. Und zu dem Bereich Verteidigungsfinanzierung letztlich auch noch nicht. Das heißt, ich glaube, diejenigen, die sagen, wir werden das dann in dem zweiten Schritt angehen, die müssen halt auch beweisen, dass die wirklich auch Bereitschaft dazu besteht, wirklich hier auch ambitioniert zu sein. Und ähnlich ist es eigentlich auch in dem Bereich der Fiskalregeln. Also wir wissen, und das ist auch wichtig, dass das die Bundesregierung auch klar auf dem Schirm hat, wir wissen, dass wir in einer Situation sind, wo wir die Regeln gerade reformiert haben, und zwar reformiert haben auch unter Druck Deutschlands zu strengen Regeln. Und jetzt Deutschland der Kandidat sein wird, der wahrscheinlich diese Regeln nicht erfüllt. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, in der Heute-Show war ein sehr witziger Clip dazu. Kann ich nur empfehlen, weil der das wirklich schön erklärt, wie dann der deutsche Vertreter oder die deutsche Vertreterin in diesem Fall dann nach Brüssel kommt und sagt, ja, also übrigens das mit den strengen Regeln, also für Deutschland bitte nicht. Und das ist schon ein Problem. Das heißt, wir müssen gucken, das kann jetzt zunächst erstmal in der Umsetzung des Sondervermögens vielleicht da so ein Lavieren oder mit viel Kreativität erstmal klappen. Aber wir müssen uns natürlich schon überlegen, mittelfristig, wie diese Fiskalregeln auch an Glaubwürdigkeit behalten. Und da wäre es schon wichtig, auch eine Strategie zu entwickeln, die Reform, eine neue Reform der Fiskalregeln beinhaltet. Das war in der ursprünglichen Version auch mit drin, ist dann aber rausgestrichen worden. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Beispiel, wo man sagt, die Arbeit wird eigentlich jetzt beginnen, auch die Arbeit innerhalb der beiden Parteien, der 3 Parteien irgendwie sich zu einigen. Aber das ist sicher ein ganz wichtiges Thema auch für Lars Klingbeil als Finanzminister. Und der letzte Punkt, der auch diese bisschen Ambivalenz schön darstellt, ist dieser Bereich Spar- und Investitionsunion. Also das ist das neue Label für Banken- und Kapitalmarktunion. Wir hatten hier auch schon mal eine Veranstaltung mit dem Sparkassenverband dazu, der schön gezeigt hat, wie schwierig das Thema ist, auch gerade hier in Berlin. Und dieses neue Label Spar- und Investitionsunion soll jetzt eben auch deutlich machen, dass man da vielleicht mit neuen Schwung rangeht, weil man eben bei den hohen Investitionsbedarfen wirklich dieses private Kapital braucht. Du hattest auch Startup und Scale-Ups genannt. Dafür braucht man Risikokapital, privates Risikokapital. Und da ist auch wieder dieses so ein bisschen sibyllinisch in dem Kapitel. Da steht dann auf der einen Seite, wir müssen Schritte zu einer echten Spar- und Investitionsunion machen. Und dann steht daneben direkt, aber wir müssen das Drei-Säulen-Modell schützen. Was bedeutet Sparkassen? Don't worry. Und ich glaube, auch da beginnt die Arbeit jetzt erst. Und da würde ich halt hoffen, dass eben auch das Erkenntnis, auch im Zusammenspiel mit dem Parlament, das Erkenntnis eben wächst, zu sagen, hier geht es um konkrete nächste Schritte, auch mit den Franzosen zusammen.
Also ein Teil des Koalitionsvertrags, den ich ja ganz gut fand, muss ich sagen, war der Paragraph zur Rechtsstaatlichkeit, der ein konsequenteres Vorgehen gegen Rechtsstaatsverstöße verspricht, unter anderem auch einen Stimmrechtsentzug. Und das wurde allgemeinhin eigentlich als Warnung gegen Ungarn interpretiert. Und Katharina, Rechtsstaatlichkeit ist ja auch ein Thema, das dir am Herzen liegt. Wir haben auch schon, ich glaube, öfters darüber gesprochen, diskutiert, auf Podiumsdiskussionen. Können wir eine stärkere Durchsetzung von EU-Werten unter der neuen Regierung erwarten? Und wenn du natürlich auf Johannes reagieren möchtest.
Ja, vielleicht erst nochmal zu Johannes. Ja, das waren natürlich die Diskussionen, die auch bei uns am meisten Zeit gekostet haben. Also da haben wir sehr, sehr lange drüber gesprochen, sehr viel gerungen. Und es gibt ja das Beratungsgeheimnis, ich will auch nicht zu viel verraten, aber da verliefen auch dann die Linien nicht immer nur anhand der Parteien, ne? Das ist ja auch klar. Wir hatten Ländervertreter da, wir hatten Vertreter aus der Europäischen Union, aus dem Europäischen Parlament dabei, wir hatten BundespolitikerInnen dabei. Also es ist, da hat natürlich jeder seine und ihre Perspektive drauf. Und das ist schwierig, das wird schwierig. Bei den Kohäsionsfonds war sich jeder einig, waren sich alle einig. Klar, wenn weniger Geld im Topf ist, wir sind ein wohlhabendes Land, dann ist die Gefahr groß, dass eben die Kürzungen dann unsere kleineren Einheiten treffen und das, was ja eigentlich Europa auch greifbar macht bei den Bürgerinnen und Bürgern, dann womöglich wegfallen könnte oder sehr stark eingeschränkt werden könnte. Also das ist irgendwie auch logisch, dass wir da kämpfen und auch innerhalb Deutschlands dann nochmal gekämpft wird. Keine Region soll zurückgelassen werden, steht, glaube ich, auch drin. Da liegen oder lagen in unserer Arbeitsgruppe jedenfalls auch die größten Differenzen und das merkt man. Ich glaube, wir haben die Formulierung genauso gewählt, wie du es gesagt hast, dass da keine Türen zugeschlagen werden. Da waren auch Vorschläge dabei, die anders aussahen. Also das haben wir, glaube ich, gut gemacht. Aber das wird sich in der Praxis beweisen müssen. Und auf diese Rechtsstaatlichkeitsformulierung bin ich total stolz. Ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich durchgeht. Das macht man ja dann, ne? Man entwirft was und dann wirft man es mal rein und denkt, ah, wo könnte ich denn, ne, wo ist da eine Landingzone und so, und dass das wirklich so durchgeht, da freue ich mich total. Das richtet sich natürlich vor allen Dingen im Moment gegen Ungarn, weil wir beim Artikel 7 Absatz 1 Verfahren, also Feststellung, dass eben diese Verstöße stattfinden, nicht weiterkommen. Und eigentlich müssten wir schon in Artikel 7 Absatz 2 gehen, also wo es schon dann um konkrete Maßnahmen geht. Da gibt es auch durchaus schon Bewegungen, dass da einige schon anfangen, entsprechende Vorschläge zu formulieren. Und für mich ist das so ein bisschen bittersüß, würde ich sagen, weil ich jetzt schon so lange eigentlich von meinem ersten Tag im Europäischen Parlament unterwegs bin und immer wieder auf diese Rechtsstaatlichkeitsprobleme hingewiesen habe und auch versucht habe, das einzuordnen, dass das nicht ein Problem eines Landes ist, sondern dass das Bewegungen sind, die auch miteinander verknüpft sind und so weiter. Und jetzt, wo es in den USA passiert, da nehmen es alle wahr und manche denken, huch, wo kommt denn das jetzt her? Aber das ist eben teilweise wirklich ja auch an Orban angelehnt. Es geht nicht ganz so einfach wie in so einem relativ kleinen Land, wo weniger öffentliche Aufmerksamkeit drauf ist. Auf der anderen Seite mit einer nicht geschriebenen Verfassung und diesem völlig anderen System, angloamerikanischen Rechtssystem, so muss man sagen, hast du nochmal andere Lücken, in die du reinstoßen kannst. Das war abzusehen und es ist auch abzusehen, wie es weitergehen kann. Und deswegen ist mir dieser Satz so wichtig und dass wir auch wirklich was tun. Wir müssen auch eine Warnung senden an die anderen europäischen Regierungen. Und das ist natürlich das Problem bei diesem Artikel 7 Verfahren, weil du am Ende die Einstimmigkeit brauchst. Das ist das Problem, dass manche dann denken werden, huch, mich trifft's als nächstes. Deswegen müssen wir das sehr sehr gut machen, aber ich bin dafür, dass wir wirklich jetzt auch bei Artikel 7 weitermachen.
Zumal es ja für diesen ersten Schritt, den du nennst, keine Einstimmigkeit braucht, sondern eine 4/5-Mehrheit.
Ja, aber selbst da kriegen wir es noch nicht hin.
Okay, aber vielleicht von der Koordination zum Artikel 7 zu der europapolitischen Koordination hier in Berlin, weil was wir auch ganz interessant fanden, war die Konzentration der europapolitischen Koordinierung jetzt in Unionshänden. Vieles wird im Kanzleramt zentriert sein und die für die Koordinierung verantwortlichen Ministerien, also das Kanzleramt, auch wenn es formal anscheinend kein Ministerium ist, wurde uns in unserem Papier angekreidet, aber hier dürfen wir es mal kurz so nennen, das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium sind ja alle in CDU-Händen. Was bedeutet das für die Koordinierung und was bedeutet das für die Rolle der SPD in der Koordinierung, glaubst du?
Ja, das habe ich natürlich mit nicht so viel Vergnügen gesehen, dass diese Konstellation sich jetzt so entwickelt hat. Auch wenn ich mit der Besetzung des Europastaatsministers sehr froh bin. Gunter Griechbaum ist jemand, der ewig Erfahrung hat, der auch wirklich ein glühender Europäer ist und der auch sehr eigenständig denkt. Also der ist nicht so schnell parteipolitisch da irgendwie einzunorden. Der sagt seinen Leuten genauso wie uns, wenn er was anders sieht. Also ein sehr selbstbewusster Mann. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber es stimmt, wir haben keinen Zugriff auf ein Europaministerium. Wir haben einen Parteivorsitzenden, der Vizekanzler werden wird, der sich in den letzten Jahren sehr intensiv mit Europa- und Außenpolitik auseinandergesetzt hat. Und natürlich wird dann das Vizekanzleramt für uns die Europazentrale werden. Und ja, und dann müssen wir uns gut stellen mit all den anderen. Das sagt mit Gunter Griechbaum als ich in den Bundestag kam 2013, bin ich ja in den Europaausschuss gegangen und er war der Ausschussvorsitzende. Wir kennen uns also schon sehr lange. Wir müssen das dann so spielen, ich mag dieses Wort nicht, aber so anlegen, dass wir eben den engen Schulterschluss mit den entsprechenden Personen da halten und wenn es dann mal krachen muss, eben über das Vizekanzleramt gehen.
Also was ich glaube, an sich finde ich ja die Idee ganz gut zu sagen, wir verhindern German Vote, indem wir das irgendwie auch in der Koordination in der Regierung irgendwie besser organisieren. Nur ich glaube schon, was halt wichtig ist, ist, dass man vor allem Europapolitik die richtige Priorität halt bietet. Also den Eindruck, den wir gewonnen haben, war, das war so auch eine gewisse Faulheit letztlich. Man hat quasi in Berlin die Europapolitik lange Zeit dann, also oder ein Thema lange Zeit so blubbern lassen, so auf technischer Ebene. Und wenn es dann politisch hochkommt, dann hat man das Gefühl, naja, wir können als Deutschland jetzt dann einfach mal Stopp sagen. Oder wir können uns nicht einigen, weil eben ein Teil von uns in der Regierung Stopp sagt. Und ich glaube, was glaube ich zusätzlich sehr wichtig sein wird, ist, dass halt genügend Leute diese Europapolitik frühzeitig auf dem Schirm haben. Vielleicht sogar noch bevor die Kommission einen Vorschlag vorlegt und sagt, hey, das wird ein Thema sein, was wir auch ins Kabinett schon früh ziehen müssen. Und dann im Kabinett diskutieren und dann auch vielleicht den Ministerialbürokratien schon früh strategisch irgendwie einen Hinweis geben, auf was sich die Regierung da geeinigt hat. Und da spielt ihr wahrscheinlich auch eine enorme Rolle als Parlament, zu sagen, hey, also wir sehen, das wird hier in Brüssel diskutiert, da wird auch Deutschland sich sehr frühzeitig für positionieren müssen und eben auch eine Position innerhalb des Kabinetts finden. Ich glaube, das wäre quasi zu hoffen, dass es irgendwie in diese Richtung gehen würde.
Also wir haben sehr großen Wert darauf gelegt, dass das Ressortprinzip da ausdrücklich verankert wird. Ich glaube, das darf ich sagen, weil das ja alles irgendwie geleakt worden ist, dass es da Bestrebungen gab, eben im Kanzleramt mehr Macht zu zentralisieren. Das haben wir uns von Anfang an sehr klar gegengestellt. Also insofern, dass die drei Häuser dann einfach durchziehen, das wird es natürlich auch nicht geben. Und das German Vote, das hat uns massiv geschadet in Europa. Also das ist sehr schwer zu erklären für Menschen, die sich nicht so viel mit Europapolitik beschäftigen, aber vor allen Dingen dieser German Vote oder die Enthaltung zum Thema Verbrenner. Weil eben, ich komme zu einem ähnlichen Schluss, ich weiß nicht, ob die Motivation wirklich die Faulheit ist, aber es war immer viel zu spät. Und bei dem Verbrenner war es so, es gibt so eine Abfolge von Sitzungen und Entscheidungen, bevor die eigentliche Entscheidung im Rat dann fällt. Und das Letzte ist eben, wo die Botschafter und Botschafterinnen quasi zusammenkommen und sich in die Augen gucken und sagen, so wird mein Land abstimmen. Und damit ist der Keks gegessen. Da müssen sich, also weil, ne, dann ist alles ausverhandelt und darauf verlässt man sich dann auch. Und danach nochmal zu sagen, ach, nö, wir haben unsere Meinung geändert, FDP war es, jetzt doch nicht. Das hat uns so viel Kredit gekostet in der EU und hat auch wirklich einen Schatten auf diese Regierung geworfen, die sie eigentlich nicht verdient hat, finde ich. Und das darf nie wieder passieren. Wir haben auch, könnten uns zum Beispiel an den Niederländern orientieren, die ja sehr frühzeitig eine Verpflichtung der Regierung haben, sich auch gegenüber dem Parlament zu positionieren. Also das Parlament innerhalb von einer relativ kurzen Frist das Recht hat zu erfahren, wie sich die Regierung zu einem Vorschlag der Kommission aufstellt. Und klar, das ist sehr undeutsch, ja. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass das hier tatsächlich mal beschlossen wird. Aber witzigerweise führt das ja dazu, dass die Niederländer, die ja ein kleines Land sind, dann immer vorne weg sind. Wir haben von Führungsrolle gesprochen. Wenn du dich relativ früh positionierst, dann orientieren sich eben auch andere an dir. Also ich fände das nach wie vor auch ein spannendes Modell.
So, jetzt nochmal zum Ende hin. Ich sehe, wir sind schon fast zum Ende dieses Teils gekommen, bevor wir zum Q&A mit dem Publikum kommen. Aber irgendwie zum Ende hin nochmal vielleicht einen Blick in das Europaparlament zum Zusammenspiel zwischen den Parteien, und zwar mit der AfD. Die wurde ja am 2. Mai letzten Freitag vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Jetzt gibt es im Koalitionsvertrag diese, wie ich finde, sehr interessante Klausel, unter dem die Koalitionspartner auf, ich zitiere, allen politischen Ebenen jede Zusammenarbeit mit verfassungsfeindlichen, demokratiefeindlichen, rechtsextremen Parteien ausschließt. Das würde ja auch das Europaparlament einschließen, also auf allen Ebenen, und dort eben die Zusammenarbeit mit der ESN-Fraktion, den europäischen Souveränisten, denen die AfD angehört. Kann diese Klausel in Brüssel durchgesetzt werden, glaubst du, Katharina?
Ja, da haben wir uns natürlich auch sehr viele Gedanken drüber gemacht. Der Punkt ist natürlich, dass das Europaparlament anders funktioniert als der Bundestag. Also wir haben keine fixen Mehrheiten, sondern wir müssen uns für jeden Halbsatz im Grunde genommen ja Mehrheiten suchen, dadurch, dass bei uns ja auch nicht mal das ganze Gesetz auf einmal abgestimmt wird. Und da gehen eben die Meinungen auseinander, was dann heißt, keine Zusammenarbeit. Also wir haben meines Wissens noch nicht den Fall gehabt, dass diese ganz Rechtsaußenfraktion, wir haben ja drei Rechtsaußenfraktionen im Grunde genommen, also die, wo die AfD dabei ist, dass die einen Antrag stellen und die Konservativen zustimmen. Das haben wir, ja, meinst du?
Einmal ein Motion für irgendwas im Haushalt. Ich glaube, ein einziges Mal
war das. Das war dann aber da, wo sie dann am Ende ganz verloren haben, weil, ja, okay. Aber das, was häufiger passiert ist, wir haben ja im Grunde genommen die Konservativen wie so eine Spinne im Netz. Die können entweder mit den Progressiven oder mit den Rechtsextremen eine Mehrheit haben. Und dass sie halt mit uns verhandeln. Und wir natürlich nicht jetzt zu allem Ja und Amen sagen, was sie auf den Tisch legen, sondern wir unsere Position haben und die Liberalen und die Grünen auch. Und die dann sagen, nö, da müssen wir euch zu weit entgegenkommen. Dann stellen wir das halt so zur Abstimmung. Also ich glaube denen sogar, dass die nicht vorher zumindest mit ESN und mit Patriots, also die Le Pen-Fraktion, dass sie mit denen vorher aktiv verhandeln. Das glaube ich denen. Aber bei manchen Themen ahnst du es natürlich. Ne? Wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um Migration geht, dann weißt du natürlich, wo die stehen. Und dann, ja, dann stellen wir das halt zur Abstimmung. Und wenn die dann dafür stimmen, dann können wir ja nichts dafür. Das ist etwas, wo in Deutschland eigentlich ein Konsens besteht, so machen wir es nicht. In Europa wird es so gemacht. Und das ist schon für uns ein Problem. Wir haben jetzt bei einem Verfahren, beim Omnibus, haben wir es jetzt geschafft, dass wir uns vorher wirklich zusammengesetzt haben und gesagt und schriftlich fixiert haben, wir wollen versuchen, das zusammen hinzukriegen. Das ist schon mal gut. Und ich hoffe, dass das der Auftakt war, dass wir auch in Zukunft näher zusammenbleiben.
Ja, ich glaube, diese Frage, wie demokratische Parteien in der Mitte dem Rechtsruck und den Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien entgegenwirken, ist vielleicht die große Frage. Lars Klingbeil selbst sagt ja, dass diese rot-schwarze Koalition die Verantwortung habe, die AfD klein zu kriegen. Deswegen vielleicht als letzte Frage, wie schaffen wir das denn? Wie schafft es die nächste Regierung, liberale Demokratie in Deutschland und Europa zu schützen und zu stärken?
Wer soll?
Soll ich kurz einen Anfang machen? Ich glaube, es ist ein extrem kurzen Anfang, ist wahrscheinlich der falsche Begriff, weil es eine extrem schwierige Frage ist, wo wir auch wahrscheinlich keine so schnellen, einfachen Antworten finden können. Ich meine, sicher ein Zusammenspiel aus den aus der ökonomischen Krise, auch kulturellen Veränderungen, der Rolle der sozialen Medien. Und wir haben ja schon auch im Team viel darüber geredet. Und du sagtest, glaube ich, mal zu, diese Kritik zu sagen, es gibt eine Tendenz, dass jeder so auf das Problem guckt mit einer relativ vorgefertigten Meinung. So, die Sozialpolitiker sagen, es ist vor allem ein soziales Problem, die Bildungspolitiker sagen, es ist vor allem ein Bildungsproblem, viele in der Mitte rechts Leute sagen, es ist ein Migrationsproblem. Und ein Stück weit habe ich mich damit auch selber ertappt. Als Europaexperte glaube ich schon, dass Europa eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube aber trotzdem, dass es richtig ist zu sagen, es gibt eine klare europäische Dimension in dieser Debatte. Nämlich eine Dimension, wo man deutlich machen muss, quasi wie ist Lösungsfähigkeit und Lösungskapazität des Staates aufzubauen. Und ich glaube halt, da spielt Europa eine ganz wichtige Rolle. Und da muss man auch in diese Debatte und in diese Diskussion reingehen. Und ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger eigentlich intuitiv offener sind und bereiter sind, da auch zuzuhören und auch für Lösungen zu stimmen und denen zuzustimmen. Weil ich glaube, dass diese Halbherzigkeit und diese Komplexität, und Europa bleibt immer Komplexität, aber diese Halbherzigkeit nationaler Politik, auch zum Teil Kurzfristigkeit nationaler Politik, ich glaube, das ist frustrierend. Und da gehen dann vielfach die Rechtspopulisten rein und sagen dann so Scheinlösungen wie Bring Back Control und nationale Lösungen sind die Lösungen, die uns quasi das wieder irgendwie in der Form voranbringen. Und ich glaube, diese Mischung aus erklären, warum Europa Lösungskapazität des Staates erweitert und gleichzeitig auch den Mut haben, europäische Lösungen zusammen auf europäischer Ebene zu bauen, das würde ich mir erhoffen.
Also diese Regierung muss natürlich jetzt eine gute Politik machen, das definiert jeder anders. Aber bei all meinem Respekt und meiner Freundschaft mit Lars Klingbeil, ich glaube nicht, dass die Politik durch Politik es schaffen kann, die AfD klein zu kriegen. Weil ich glaube, es ist nicht mehr ein politisches Problem. Ich glaube, es ist inzwischen ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ja. Wie gesagt, ich will mich nicht aus der Verantwortung stehlen. Man muss gute Politik machen, das, was man selber darunter versteht. Man muss die auch gut kommunizieren. Aber gerade wenn wir auch in die USA schauen, also da sind inzwischen so viele andere Motive und Mechanismen unterwegs, die mit Politik überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und mir wird das bisher noch viel zu stark ignoriert. Auch durchaus von meiner eigenen Partei. Wir meinen immer noch, wir müssten doch die richtigen, ne, noch mehr Mindestlohn oder noch höhere Rente oder was auch immer. Oder wir erklären es nur noch nicht gut genug. Ich glaube, wir müssen erstmal anerkennen, dass da in der Gesellschaft was passiert, und zwar nicht nur in der deutschen Gesellschaft, sondern überall, was alles verändert. Und dann erst überlegen, wie können wir damit umgehen. Und das führe ich jetzt nicht länger aus, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Vielleicht können wir da ja nachher noch ein bisschen drüber diskutieren.
Sehr gerne. So, und damit kommen wir jetzt zum Publikumsteil, weil es natürlich eine Live-Folge ist. Heute haben wir statt der normalen drei Fragen eine Antwortkategorie, die eine Q&A. Also wer auch immer eine Frage an Katharina oder Johannes hat. Nicole, hier vorne direkt.
Ja, vielen Dank für diese Tour de Force. Eine Frage, die jetzt weniger Raum genommen hat, ist die deutsch-französische Achse. Und auch da die Frage Leadership, Führung. Wir haben jetzt große Erwartungen, auch gerade aus Paris, dass die neue Bundesregierung, dass der deutsch-französische Motor hier jetzt auch besser funktioniert. Wo seht ihr denn mögliche Durchbrüche im Vergleich jetzt zu den vergangenen Jahren und wo bleibt es voraussichtlich weiterhin schwierig?
Also ich glaube, das deutsch-französische Verhältnis ist komplexer, als wir es gerne hätten. Das hat auch was damit zu tun, dass Macron auf eine gewisse Art und Weise ja auch schon so ein bisschen im Abklang begriffen ist, beziehungsweise auch nicht mit einer Mehrheit regieren kann. Und das hat auch was damit zu tun, jetzt muss ich gucken, muss ich meine diplomatischen Fähigkeiten rauskramen, die Art und Weise, wie vielleicht Franzosen und Französinnen generell, aber jedenfalls Emmanuel Macron Politik macht, grundsätzlich anders ist, als jedenfalls Olaf Scholz sie gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, auch als Friedrich Merz sie machen will. Also ich liebe diese Reden, die Macron hält. Ja, die sind unheimlich inspirierend. Und das bringt auch was. Ich will das gar nicht klein machen. Ja. Aber wenn es dann ans Umsetzen geht und man sagt, okay, jetzt nehmen wir mal den Satz und den Satz und den Satz und setzen uns mal hin und machen das jetzt auch, dann ist das manchmal schwierig, sage ich jetzt mal aus meiner Regierungserfahrung, die schon ein bisschen zurückliegt. Aber also wir haben immer mehr so einen Ansatz von, wir greifen uns jetzt konkrete Probleme und lösen die. Und das ist, glaube ich, sowas, was immer das Deutsch-Französische etwas komplex machen wird. Ich würde nichtsdestotrotz wünsche ich mir, dass Friedrich Merz und Emmanuel Macron sich wunderbar verstehen werden und Donald Tusk dann noch dazukommt, weil ich finde diesen Dreiklang sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch Weimar Plus in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass man das durchaus noch erweitern kann. Und dann würde ich hoffen, vor allen Dingen beim Thema Energie, dass wir da weiterkommen, denn das ist so ein Punkt, ne? Frankreich baut bisher keine Interkonnektoren für die ganze Energie der Iberischen Halbinsel, wo viel Energie ist. Das kommt nicht zu uns, weil Frankreich das nicht baut, weil EDF ein Staatskonzern ist. Also da würde ich mir viel wünschen. Es gibt noch andere Bereiche, aber das wäre einer, der im Moment sehr wichtig ist.
Also ich glaube, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Auch die Komplexität letztlich dieses Verhältnisses, du kennst es ja auch sehr gut. Und gleichzeitig aber auch eine extrem quasi enge Verzahnung auf der Arbeitsebene, die besser läuft, als häufig der Eindruck ist. Aber ich würde mir wünschen, ich hatte es vorhin gesagt, dass vielleicht schon relativ frühzeitig gemeinsam, und mal gucken, wie jetzt dieser erste Besuch auch wird, ein Zeichen gesetzt wird, dass man sich hinsetzt und ein größeres Paket schnürt. Und das Paket müsste Energie auf jeden Fall beinhalten, aber das müsste Verteidigung beinhalten. Das müsste auch der Bereich dieser Saving and Investment Union oder Spar- und Investitionsunion beinhalten, weil da die Franzosen sehr stark auch aus der Position her stärker heraus auch eine starke Vision haben, auf die man eigentlich eingehen könnte. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema Fiskalarchitektur auch ein extrem schwieriges Thema, was man in der Form mit reinbeziehen muss, weil die Franzosen, was ihre Schuldensituation betrifft, eben enorm unter Druck stehen und das Misstrauen auch im Rest von Europa gegenüber den Franzosen sehr stark. Aber auf der anderen Seite sind sie im Bereich der Verteidigungspolitik wieder ein ganz, ganz wichtiger Player. Das heißt, man es irgendwie schafft, diese Themen zusammenzubündeln und auch zu zeigen, dass man einen mittelfristigen Plan entwickelt. Nicht unbedingt, wie du sagst, in der exklusiven deutsch-französischen Art und Weise, aber in einer Art und Weise, wo man sagt, hier Paris und Berlin reden wirklich konkret und haben auch eine Idee gemeinsam entwickelt und nehmen jetzt andere mit. Das würde ich mir hoffen. Da glaube ich, so ein Paket auf jeden Fall besser, als zu sehr ein Einzeldossier zu denken.
Vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich würde doch nochmal nachfragen, welche Kräfte Sie da im Spiel sehen für diese Erstarkung von rechts außen, die Sie gerade angedeutet haben. Ich frage mich immer, gerade wenn man jetzt die USA ins Spiel bringt und solche Aussagen wie Strafen für Tech-Konzerne sehen wir als Steuern oder Ideen, dass die EU nur gegründet wurde, um amerikanische Tech-Konzerne zu ärgern, ist dann nicht quasi auch dieses Problem der Aufmerksamkeitslenkung oder Aufstachelung durch Algorithmen, was wir noch gar nicht wirklich verstanden haben, spielt es da eine Rolle in Greifen?
Ja, ich wollte da jetzt gar keine, also es sollte nicht in Richtung einer Verschwörungstheorie gehen, sondern das ist genau ein Punkt. Also, aber es gibt schon Netzwerke, über die wir uns nicht klar sind. Also bei mir hat das angefangen, ich bin mein Leben lang, habe ich mich als Feministin definiert und habe dann, als ich nach Brüssel gegangen bin, auch sehr stark in dem Bereich gearbeitet. Und da ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass es bei diesen antifeministischen Netzwerken wirklich dass die erstens schon in den 60er Jahren begonnen haben, sich zu entwickeln und dass es die überall auf der Welt gibt, dass da sehr, sehr viel Geld hintersteht und dass die auch ein gemeinsames Narrativ haben, dass das nicht ist. Polen war ja so ein Beispiel, wo die Abtreibung dann komplett verboten wurde, dass das nicht ist, weil da irgendeiner ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter hat, sondern weil das wirklich ein politisches Ziel ist. Und was mir dann im zweiten Schritt klar geworden ist, es hat alles ein bisschen gedauert, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber was mir dann als zweites klar geworden ist, ist, dass das gar nicht das endgültige Ziel ist, sondern dass das eine Etappe ist. Und ich bin jetzt seit 6 Jahren unterwegs, um zu sagen, das sind Leute, die wollen, dass nicht mehr der Staat die Normen setzt, sondern die Kirche und die Familie. Und da bin ich bis vor einem halben Jahr noch angeguckt worden, wenn ich diesen Satz gesagt wurde, als hätte ich sie nicht mehr alle, weil sich da auch keiner so richtig was drunter vorstellen konnte. Und jetzt gucken wir in die USA und sehen, das ist genau das, was da passiert. Genau das. Also den Staat quasi zu zerstören, indem die Ministerien handlungsunfähig gemacht werden und alle möglichen Beamtinnen und Beamten auch entlassen werden. Das Bildungswesen, also es wird am Ende darauf hinauslaufen in den USA, dass es im Grunde genommen hauptsächlich noch Privatschulen und Homeschooling gibt. Und die Privatschulen werden möglichst christliche Privatschulen sein. Das ist alles schon so. Und das ist etwas, was nicht zufällig passiert, sondern wo die Evangelikalen in den USA, genauso wie die Oligarchen in Russland, genauso wie religiöse Fundamentalisten überall, Autoritäre überall das gleiche Interesse haben und auch ähnlich vorgehen. Und das, was dabei passiert ist, dass die Spaltung der Gesellschaft bewusst herbeigeführt wird, das ist ein Teil der Strategie, dass du unversöhnlich gegenüberstehst, wir und ihr. Das passiert nicht einfach so, sondern das ist ein Teil dessen, wie man da hinkommt. Und dass das ihr natürlich in erster Linie die Minderheiten sind, aber auch die Frauen sind. Irgendwann, je nach Schattierung, Menschen, die nicht so gebildet sind. Die werden alle die Zeche zahlen in den USA. Und dazu kommt jetzt dieser kommunikative Aspekt, dass es denen gelingt, diese Leute, die sie als wir definieren, die sie auf ihrer Seite haben wollen, auf eine völlig andere Faktenbasis zu stellen, die mit der Realität, wie wir wissen, ja oft nicht mehr viel zu tun hat. Und dann kommt man an die auch nicht mehr ran. Ich bin selten, würde selten sagen, dass ich super hellsichtig war. Wie gesagt, ich habe für diesen Schritt habe ich ein bisschen gebraucht, um das alles zu kapieren. Aber als Pegida losging, ich kann mich erinnern, wir saßen im Fröhlöbe-Haus, da war ich einmal hellsichtig und habe gesagt, das Schlimmste an dieser Bewegung ist der Begriff Lügenpresse. Weil damit schneiden diese Leute wirklich von seriöser Information ab. Und ich glaube, dass wir uns damit nicht genug beschäftigen. Natürlich wissen wir das alles, aber wir versuchen immer noch denen zu erklären, dass sie mit uns 15 Euro Mindestlohn bekommen und eine sichere Rente. Und merken gar nicht, dass die auf was völlig auf dem, dass es um Wokeness geht. Wie bitte haben die das geschafft? Dass die 10 Transsexuellen, die es da irgendwo gibt, die in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen, wie schaffen die das? Ja? Damit beschäftigen wir uns nicht. Das hat doch mit Rationalität nichts zu tun. Gerade bei der AfD sehen wir, dass ganz viele, gerade unsere Klientel eigentlich, mit denen wirklich schlecht fahren. Die waren gegen den Mindestlohn. Die sind gegen ein festes Renteneinzugsalter. Da muss man bis 80 arbeiten, wenn man nicht genug Geld hat. Und trotzdem wählen die. Und wir kapieren das noch nicht. Aber nicht, weil wir blöd sind, sondern weil wir denken, wir tun so, als wäre das eine normale politische Auseinandersetzung. Das ist sie nicht. Und ich glaube, da muss man mit NeurowissenschaftlerInnen sprechen, mit PsychologInnen, mit wem auch alles. Weil das hat mit hier nichts mehr zu tun, das ist alles im Bauch. Also ich habe jetzt gerade auf meinen Kopf gezeigt und dann auf meinen Bauch Erklärung für den Podcast. Das hat mit rationalen Erwägungen nichts mehr zu tun, das ist alles Gefühl und ich glaube sogar Instinkt. Also die gehen richtig auf die ganz Grundlagen, auf archaische Instinkte gehen die. Und das müssen wir noch erstens begreifen, zweitens verstehen und drittens dann bekämpfen oder Alternativen dazu finden.
Katharina, ich hoffe, dass ganz viele diesen Podcast hören, damit sie auch deinen letzten Appell hören. Wenn du sagst Appell, darf ich das noch? Weil es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, werden wir das nicht mehr alleine lösen können. Ja, nochmal, ich will mich nicht von der Verantwortung freimachen, gute Politik zu machen, aber wir können das nicht mehr alleine lösen. Und deswegen brauchen wir die gesamte Gesellschaft. Deswegen muss ich das hier jetzt einmal sagen. Ich war letztens in einem Zug mit einer Oma gegen rechts. Ich habe gesagt, danke, 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 danke. Ja, mir hören die nicht mehr zu. Mir glauben die auch, wenn sie mir zuhören, glauben sie mir nichts. Aber der Oma, die sie idealerweise kennen, die vielleicht ihre eigene Oma ist, oder jemanden im Sportverein oder in der Familie oder am Arbeitsplatz. Denen öffnen die sich vielleicht wenigstens noch. Und deswegen ist das meine Bitte und mein Appell, dass wir das alle verstehen, dass das jetzt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Ich weiß, das ist nicht immer leicht, dann in so eine Diskussion zu gehen oder so, aber dass man es zumindest weiß und es vielleicht das ein oder andere Mal versucht, da ein bisschen Realität wieder reinzubringen in diese Bubbles. Vielen, vielen Dank nochmal für den Appell, aber auch für die ganze Folge und die sehr spannende Diskussion heute zu der neuen Bundesregierung und dass du unser Special Guest warst für die 50. Folge, Katharina.
Vielen Dank.
Natürlich auch danke dir, Johannes.
So. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Live-Podcast-Folge. Vielen Dank euch allen, die entweder hier mit uns im Raum waren oder die uns im Nachgang wie immer als Podcast hören oder als YouTube-Video neuerdings seit diesem Jahr anschauen. Und ein ganz, ganz großes Danke natürlich vor allem auch an dieser Stelle an das tolle Podcast-Team, das im Hintergrund arbeitet, das ihr nie hört und nie seht, ohne dass wir aber keine der 50 Folgen hätten machen können. Und es sind zwar nicht mal alle bei uns, aber das trotzdem ganz großes Danke an Linda, Lisa, Laura, Peter und natürlich vor allem Moritz, unseren Podcast-Produzenten, der leider nicht dabei sein kann heute, weil er in Brüssel ist, der aber hoffentlich auch da dabei sein kann, wenn wir die 100. Folge erreichen. Und für alle, die im Raum sind, wir haben auch noch einen kleinen Kuchen gebacken, tatsächlich zur 50. Folge. Das heißt, seid herzlich eingeladen, mit uns Kuchen zu essen. Und damit verabschiede ich mich dann auch für diese Folge. Mein Name ist Tunyuan. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.